Hallo, hier sind Tanja
und Nadine.
Wir berichten euch alle paar Wochen über Wissenswertes und Interessantes aus unserer Solawi Fair und Teilen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen. In dieser Folge geht es über den Boden bei unserer Solawi in Krückling im Allgemeinen. Dazu habe ich Stefan Gebhardt befragt über die Geschichte, die verschiedenen Bodenarten und was das Magdeburger Maß bedeutet. Wenn ihr Lust darauf habt, hört rein und viel Spaß.
Der Solawi Fair und Teilen Podcast.
Hi Stefan, schön, dass du hier bist oder dass ich bei dir sein darf.
Sehr gern.
Und heute wollen wir ein bisschen über den Boden und seine Bearbeitung sprechen. Und ich würde dich gern fragen oder beziehungsweise kannst du mir was erzählen von der Eiszeit bis zur Neuzeit? Was gibt es denn Spannendes über den Boden unter unseren Füßen zu sagen?
Genau, also der Boden in der Region, wo wir sind, ist praktisch ein eiszeitliches Geschiebe. Die letzte Eiszeit war so vor 10.000 bis 12.000 Jahren. Und der Gletscher schiebt vor sich eben Geröll und Schutt her. Und das lagert sich dann ab. Und weil das Eis nicht in einem Zug schmilzt, sondern sich immer wieder aufbaut und wieder zurückzieht, ist in diesem Saumbereich vom schmelzenden Gletscher entstehen also Hügellandschaft. Und das sieht man bei uns recht gut. Man nennt das auch Moränenlandschaft. Und dieser Boden ist dann eben nicht homogen, sondern sehr, sehr gemischt. Also wir haben einfach auf unserem Standort von Sand über Kies, über Geröll, über sehr, sehr viel Lehm bis hin zu anmoorigen Bereichen. Genau, und das ist einfach ein bisschen eine Herausforderung. Also der größte Teil ist lehmig und in Kombination mit dem Wetter, auf dem wir später zu sprechen kommen, ist die Qualität des Bodens für Ackerbau und Gemüsebau nicht die beste Voraussetzung, aber es geht.
Also bei uns, der ist nicht gut, eine gute Voraussetzung da, um eigentlich Gemüseanbau zu betreiben.
Genau, also wir sind eigentlich ein ackerbaulicher Grenzstandort, sag mal.
Was haben wir denn für Bodenarten, die verschiedenen, die es gibt?
Also offiziell wird Boden in drei Arten eingeteilt. Das ist einmal Sand, Lehm und Schluff. Also Lehm ist praktisch, ja, kennt jeder.
Ja, so das feste zusammengepresste.
Gepresste, genau. Sand ist auch jedem ein Begriff. Und Schluff ist eben eine Mischung daraus, jetzt also, ja, zwischen Lehm und Sand. Und eben bei uns überwiegt der Lehmanteil. Und also in der Bodenkartierung oder in der Bodenbeschreibung heißt es für unseren Standort, in kurzen Abständen wechselnde Bodenabschnitte von stark sandig bis moorig.
Mhm.
Moor ist an und für sich keine echte Bodenart, sondern Moor ist einfach an Standorten, wo Staunässe entsteht oder sich Wasser sammelt, ist dann durch den Luftabschluss unter Wasser entsteht praktisch abgestorbenes Pflanzenmaterial, das nicht sich in Humus umwandelt, sondern im Endeffekt durch die Säure und durch den Luftabschluss zertorft und dann eben zu so einem Moorboden wird.
Okay, also so wie so eine Leiche, die da drin dann bleibt und dann so Moorleichen, die
ja, genau,
so mumifiziert sind.
Organisches Material zersetzt sie nicht wirklich.
Okay. Also nicht brauchbar eigentlich zum Pflanzenanbau.
Das wäre, wenn man es austrocknet, also wenn man Moor trocken legt, deswegen hat man das sehr, sehr viel gemacht, ist das schon sehr, sehr reichhaltig, weil ja viel Nährstoff drin ist. Aber solange es eben unter Wasser ist, also in der Staunässe steht, ist dieser torfige Zustand, dieser saure Zustand eben da und da passiert in dem Sinn nichts. Wenn man das das ist ein Prozess über viele tausend Jahre betrachtet, entsteht aus diesem Torf irgendwann Braunkohle und dann unter höherem Druck und höherer Temperatur sogar Steinkohle. Also das ist die Vorstufe davon. Genau.
Wenn wir jetzt da weitergehen, dass man sagt, okay, wir haben diese Bodenarten und wir haben diese Vermischung bei uns. Und du hast ja schon erwähnt, dass es eine bestimmte Kartierung gibt. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen? Ich glaube, wir haben ja das Thema Magdeburger Maß? Also vielleicht können wir das gerade besprechen, wenn wir bei der Bodenbearbeitung sind oder bei den Böden allgemein. Woran machen wir das denn fest, dass wir einen guten Boden haben?
Genau. Also im Dritten Reich ist in ganz Deutschland sind die Böden nach einem einheitlichen Schema kartiert worden, einfach um abzuschätzen, welche Regionen wie ertragreich sind. Gilt bis heute, diese Kartierung. Und als absolut besten Boden mit 100 Punkten ist die Magdeburger Börde genommen worden. Also diese Kartierung berücksichtigt, es sind zwei Zahlen immer. Die erste Zahl bewertet nur den Boden an und für sich. Da geht es einfach um den Humusgehalt, um die Feinkörnigkeit, um die Wasserhaltevermögen und so weiter. Und die zweite Zahl in dieser Kartierung beschreibt den Boden im Zusammenspiel mit den klimatischen Bedingungen, also mit Niederschlagsmengen, mit Neigung, mit Staunässe eventuell, mit Bearbeitbarkeit und so weiter. Und das ist dann eigentlich die Zahl, die ausschlaggebend ist, die dann für den Bauern sagt, eben wie fruchtbar oder wie ertragreich der Boden ist. Und also wir haben schon gesagt, 100er Böden sind eben die besten, die humusreichsten Böden. Also gibt es nur an ein paar Standorte in Deutschland, zum Beispiel in Ungarn oder so, da gibt es ganz viele so Böden. Also es sind dann meistens auch keine so Geschiebeböden, wie wir es haben, sondern das sind Verwitterungsböden, nennen wir das. Also das sind praktisch Böden, die sich über Jahrtausende aufbauen aus, du hast ja Erosionen von Wind und Wasser, von Frost und so weiter, das Gestein abträgt. Und diese feinkörnigen Bestandteile zusammen mit dem Humus, der sich aufbaut über die Jahrtausende, ergibt dann einen Verwitterungsboden. Und das sind einfach die fruchtbarsten Böden. Also das heißt, du hast ganz unten halt einfach ein Urgestein, in der Ausgangsgestein, Granit oder Basalt oder irgend sowas. Und auf dem baut sich dann eben dieser Boden auf. Und wenn du da eben eine hohe Humusschicht hast, also es gibt in Ungarn zum Beispiel Böden, die haben über einen Meter Humusauflage. Das ist unvorstellbar viel und gut. Und daraus sind das dann sehr, sehr fruchtbare Böden.
Okay.
Genau. Und der 100er Boden, wie gesagt, nur an einigen wenigen Standorten in Deutschland. Hier bei uns haben wir Böden, die sehr unterschiedlich sind. Also die schlechtesten hier im Betrieb sind so um die 20 Bodenpunkte. Die besten, da wo jetzt auch unser Gemüsefeld drauf ist, haben knapp 50 Bodenpunkte. Aber es ist eben noch relativ weit entfernt von einem ganz guten Ackerboden. Aber der Humus Aufbau ist ja nicht statisch, also man kann das schon beeinflussen. Und da kommt dann eben die Bodenbearbeitung und die Förderung vom Bodenleben zum Tragen. Und man kann eben den Humusgehalt erhöhen, indem dass man den Boden mit organischem Material düngt, also mit Mist und Kompost und auch mit Mulchmaterial, so wie man das jetzt hier bei uns auf dem Feld machen, eben mit Grassilage, die wir von anderen Feldern ernten und dann auf den Gemüseboden aufbringen. Und das ist einfach ganz viel organisches Material, das sich dann zu Humus abbaut.
Okay. Genau. Also das heißt, wir sind in der Range so bei 50, also der Hälfte. Und wir versuchen immer mehr, diesen Boden besser zu machen über Jahre dann wahrscheinlich.
Genau.
Erst aufgebaut.
Genau. Also Humusaufbau ist ein sehr, sehr langatmiger Prozess. Also unter natürlichen Bedingungen baut sich der Humus sehr, sehr langsam aus. Also man sagt, für einen Zentimeter Humusaufbau zwischen 100 und 1000 Jahren, je nach Klima und je nach Region. Aber man sieht, das ist wahnsinnig viel. Humusabbau mit intensiver Landwirtschaft dagegen, es kann sehr, sehr schnell gehen. Wir haben vorher schon gesprochen über Moorböden, die trockengelegt werden, die dann auch für einige Jahre sehr, sehr ertragreich sind, aber eben auch sehr anfällig für Abtragung, für Erosion. Und da kann man tatsächlich in 100 Jahren weit über 10 Zentimeter abtragen. Also wirklich die zehnfache Menge von dem, was sich in der Zeit natürlich aufbauen würde.
Okay.
Und an dem sieht man schon, also wenn man Raubbau am Boden betreibt oder halt eine sehr, eine sehr intensive Landwirtschaft betreibt, schadet es dem Boden schon. So ähnlich ist es auch in Südamerika, wo ja sehr, sehr viel Regenwald gerodet wird für Futter, also oft Soja und Mais und sowas. Der ist auch sehr, sehr fruchtbar, dieser Boden, aber hat eine ganz dünne Humusauflage. Und da wird eben auf die Bodenbearbeitung wenig Wert gelegt. Und der ist oft schon nach 10 bis 20 Jahren so aufgebraucht, abgeschwemmt und vom Wind abgetragen, dass der praktisch einfach verödet, der Boden, oder verwüstet. Und dann einfach nichts mehr wächst wirklich. Also es wird dann einfach so der Steppe. Das ist dann landwirtschaftlich nicht mehr nutzbar.
Okay.
Genau, und deswegen muss man da einfach sehr, sehr aufpassen, weil Boden ist halt einfach ein knappes Gut. Wir haben einfach jedes Jahr geht Boden verloren durch Versiegelung, durch Städtebau, durch Straßenbau, durch Versalzung, auch durch das Heben des Meeresspiegels infolge der Klimaerwärmung. Also jedes Jahr verschwindet praktisch wertvoller Ackerboden. Und deswegen muss man den Boden, den man hat, pfleglich behandeln und schauen, dass der bleibt.
Mhm. Und wenn wir jetzt jetzt haben wir den Boden an sich und dann kommt noch zu dieser Punkte-Skalierung kommt dann noch das Klima dazu, hast du gesagt.
Genau.
Wie wäre unser Klima hier oder was hat damit eingespielt?
Genau, das Klima bei uns ist eben, wir haben es am Anfang schon gesagt, eben nur grenzwertig für einen Ackerbau günstig. Wir sind am Alpenrand und das bedeutet also eine Staulage. Also die Wolken werden sozusagen von den Alpen gebremst oder aufgehalten und somit regnen die hier sehr, sehr viel ab. Wir haben einen Jahresniederschlag von 1000 bis 1200 Liter pro Quadratmeter. Das ist sehr, sehr viel. Also es gibt Regionen in Deutschland, gerade so in Franken und so, in trockenere Regionen, da regnet es teilweise nicht mal 600 Liter pro Quadratmeter im Jahr. Also wir haben weit über das Doppelte. Und zusammen mit dem Boden, der relativ schwer ist, also sehr lehmig, das Wasser gut hält, macht es doch durchaus Probleme bei der Bearbeitung und ist halt für Gemüse nur bedingt geeignet, weil Gemüse mag eigentlich einen durchlässigen, lockeren Boden und hat keine Staunässe. Und man konnte es zum Beispiel auch lösen über gezielte Drainagen, die man in die Felder einzieht. Also das sind im Endeffekt Tonrohre, die einen Teil vom Wasser oder das überschüssige Wasser ableiten und einfach in irgendein Gewässer laufen lassen, zum Beispiel in einem Bach. Das haben wir auch bei einigen Flächen hier gemacht. Und eine kleine Drainage ist auch im Gemüsefeld eingebaut, die eben den Überschuss an Wasser wegzieht. Genau. Ansonsten vom Klima her, also die guten Ackerbauregionen haben eben weniger Niederschläge, einen leichteren Boden, also einen eher sandigeren Boden und oft auch die Verteilung vom Regen irgendwie ein bisschen günstiger. Also wir haben halt durch diese Alpenstaulage halt teilweise sehr, sehr viel Regen auf einmal und dann der längere Zeit nichts. Und das ist, kann auch Probleme bereiten. Ja,
ja dann aber vielleicht für die Zukunft, wenn es trockener wird, gar nicht so schlecht.
Das stimmt tatsächlich. Also die Regionen, die jetzt schon trocken sind und durch die Klimaveränderung noch trockener werden, die haben eben irgendwann dann ein Wasserproblem. Das ist bei uns so nicht der Fall. Also wir haben sehr, sehr viele natürliche Gewässer, Fließgewässer und eben auch sehr, sehr viel Niederschlag. Und natürlich ist bei uns eher damit zu rechnen, dass der Niederschlag mehr wird.
Mhm.
Weil du mehr Verdunstung hast und sich an die Alpen halt dann wieder mehr abregnet.
Okay. Ja, das ist gar nicht schlecht. In manchen Regionen wünscht man sich das. Gell?
Ganz genau.
Also wenn wir jetzt haben, wir haben den Boden, wir wissen, wie er aufgebaut ist, wir haben die klimatischen Bedingungen, die für den Boden wichtig sind. Jetzt kommen wir mal zum Hinblick auf die Tierhaltung. Also wofür brauchen wir an diesem Hof die Tierhaltung
Weil man kann ja theoretisch auch ohne Tiere mit Grün, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, mit so einem Grünschnitt düngen, glaube ich. Ja. Aber wir haben ja die Tierhaltung mit dabei. Und jetzt kannst du uns vielleicht mal erklären aus deiner Sicht, warum ist es wichtig, die Tiere zu haben und damit diesen Humus aufzubauen und den Boden zu düngen?
Ganz genau. Also es gibt viehlose Betriebe, die Ackerbau oder auch Gemüsebau betreiben. Es gibt eben verschiedene Pflanzen, also vor allem Kleearten, auch alle Bohnen, Erbsen, sowas in die Richtung, die Stickstoff aus der Luft, also Stickstoff ist der Hauptpflanzennährstoff, Stickstoff aus der Luft sammeln und mit Hilfe von speziellen Bakterien an den Wurzeln sammeln und im Boden binden und auch verfügbar machen. Das funktioniert, aber in dem Fall ist eigentlich die Tierhaltung der Vorteil, weil du gerade in unserer Region halt viele Standorte hast, die aufgrund von der Steilheit oder vom Boden, der ja eben, wie gesagt, nicht so toll ist, nur ein Grünland als Nutzung erlaubt und die Viehhaltung eben dieses Grünland verwerten kann. Also die Kuh kann eben aus dem Gras wertvolles Eiweiß in Form von Milch und Fleisch herstellen und trägt so auch zur menschlichen Ernährung bei und produziert eben sehr, sehr viel Mist, den wir dann wieder als Dünger für unsere Felder nehmen und eben auch für das Gemüsefeld. Also man hat früher gesagt, die Kuh ist die Mutter des Ackerbaus und das ist tatsächlich so, weil die eben durch ihren Verdauungstrakt das Gras perfekt aufbereitet, dass das für den Boden verfügbar ist und somit Humus aufbaut und auch CO2 bindet. Es ist mittlerweile auch nachgewiesen, dass Weidehaltung, also extensive Weidehaltung, den Humusgehalt erhöht im Boden und auch CO2 speichert. Also bei der Umwandlung von Pflanzenmasse zu Humus wird CO2 gebunden und im Boden auch festgehalten. Und das ist wiederum fürs Klima gut, weil das praktisch aus dem Klima entzogen ist und im Boden abgelagert wird. Das CO2. Genau.
Das heißt, im Gegensatz zu, also da sagst du jetzt Weidehaltung, im Gegensatz dazu, dass ich die Kühe zufüttere mit Soja,
genau.
Weizen und
genau.
Mais.
Genau.
Genau.
Also die Kuh als Wiederkäuer hat ja eben diese wunderbare Eigenschaft, dass die aus Gras, also mit Gras ernährt werden kann, dass der Mensch so nicht essen kann. Und zusätzlich noch Dünger produziert, der dann eben Feldfrüchte düngen kann. Wenn man natürlich auf viel Milchmenge setzt und auf hohe Fleischzunahme will, dann füttert man die zu mit Mais und Soja, also mit Ackerprodukten, die der Mensch ja so auch essen könnte.
Das heißt, es ist nicht mehr so CO2-freundlich?
Es ist nicht mehr so CO2-freundlich, auf keinen Fall, weil die Ackerprodukte ja vorher angebaut werden müssen, transportiert, aufbereitet und so weiter. Und somit hast du einen hohen CO2-Ausstoß und das ist auch der Grund, warum man der Kuh immer so nachgesagt oder eher so nachgesagt wird, dass sie so ein Klimaschädling ist, weil halt sehr, sehr viele Milchkühe aus intensiven Haltungen für diese Bewertung herangezogen werden. Und wenn die natürlich sehr, sehr viele Produkte aus dem Ackerbau fressen, also Mais und Soja, die vorher sehr, sehr viel CO2 verursacht haben, dann ist die CO2-Bilanz von einer Milch sehr, sehr schlecht. Noch dazu, wenn das Futter aus Übersee kommt und dann nur ein riesig langer Transport auf dem Schiff und so weiter nötig ist. Dagegen, wenn die Milch oder das Fleisch aus einer Weidehaltung und aus einer grasbasierten Fütterung produziert wird, ist es sogar CO2 bindend, weil eben durch die Weidehaltung CO2
im Humus
gespeichert wird.
Ah, ja.
Und keine langen Transportwege entstehen, weil es bei uns vor der Haustür passiert.
So. Genau, also wir haben einen tollen Kreislauf von Anbau zu Viehhaltung und wieder zurück.
Ganz genau.
Zum Anbau, also so ein ganz schön disneyhaften, wie bei König der Löwen gesagt.
Ja,
Kreislauf.
Tatsächlich, also die Natur funktioniert in Kreisläufen, ja.
Ja.
Das kann man so sagen. Ja.
Genau. Ja, dann Könnten wir vielleicht mal, da wir ja auch Kartoffeln anbauen bei der Solawi, die Kartoffel als Beispiel nehmen, wie du mit der Bodenbearbeitung startest, bis du die Kartoffel rausholst und warum du dich für diese Bodenbearbeitung entscheidest. Also vielleicht einfach mal sagen, wenn du mit der Kartoffel anfängst, wie du startest.
Ja.
Und genau.
Genau, also die Kartoffel ist ähnlich wie alles andere Gemüse, hat einen sehr hohen Nährstoffbedarf. Und deswegen braucht man da als Vorkultur oder als Feldfrucht davor irgendwas, das den Boden eben anreichert. Also zum Beispiel eben eine Ackerbohne oder Erbsen, irgendwas in die Richtung, das eben viel Stickstoff in den Boden schon bringt. Und zusätzlich wird die Kartoffel bei uns eben noch mit Kompost gedüngt, zweimal. Also der Boden wird praktisch im Herbst schon umgebrochen, geackert, um den krümeliger zu machen. Und da wird eben schon das erste Mal Mist eingearbeitet und dann vor der Aussaat der Kartoffeln eben nochmal Kompost eingearbeitet. Der Boden wird gut gelockert mit einer Ecke, dass das einfach sehr, sehr feinkrümelig ist, weil du ja bei der Kartoffel diesen Kartoffeldamm dann aufbauen musst, wo du viel lockeres Material brauchst.
Mhm.
Und genau. Und dann zehrt die Kartoffel im Endeffekt die ganze Wachstumszeit von diesem Kompost, weil das Tolle ist beim Mist und Kompost, dass das eben ein Langzeitdünger ist, der praktisch über die ganze Wachstumsperiode der Kulturpflanze wirkt.
Der baut sich dann langsam ab.
Baut sich langsam ab und die Pflanze hat sozusagen die ganze Wachstumszeit was davon. Im Gegensatz zu Kunstdünger, also in der konventionellen Landwirtschaft wird sehr, sehr viel Stickstoff-Kunstdünger eingesetzt, der auch sehr erdölintensiv in der Herstellung ist, also sehr energieintensiv. Man spricht davon, bei einer Kunstdüngergabe für einen Hektar, das entspricht ungefähr 200 Liter Erdöl, die da verbraucht werden.
Mhm.
Und der ist eben zwar sehr, sehr schnell verfügbar, also die Pflanze kann den sofort anzapfen, den Stickstoff, der da raus resultiert, aber er ist halt auch sehr, also nicht sehr nachhaltig. Er baut keinen Humus auf, der Kunstdünger, und er ist ja innerhalb von einigen Wochen aufgezehrt sozusagen und muss dann eben wieder nachgestreut werden.
Ja, und ich bin ja dann auch abhängig davon, dass genau. Ich diesen, als Erdöl, als Rohstoff, kommt ja nicht aus Deutschland. Also ich bin von anderen Ländern abhängig in der
Ganz Form. Genau, ja. Und auch von der Industrie, die den herstellt und aufbereitet. Genau. Also das ist tatsächlich eine gewisse Abhängigkeit dann da, ja. Genau. Und das ist eben ein Kritikpunkt an konventionelle Landwirtschaft, wo auf den Humusaufbau zu wenig Augenmerk gelegt wird. Die haben zwar sehr, sehr gute Erträge, aber diese Erträge sind eben nur möglich, weil halt sehr viel mit Kunstdünger gearbeitet wird, das aber nicht nachhaltig ist. Also der Boden ist im Endeffekt nur die Grundlage, auf der die Pflanze wächst, und der Ertrag und das Wachstum kommt halt aus zugekauften Stickstoffdüngern, die eben aber den Boden nicht wirklich anreichern und auch keinen Humus aufbauen und im Gegenteil eher noch fürs Bodenleben schädlich sein, vor allem dann in Kombination auch mit chemischen Pflanzenschutzmitteln, also mit Spritzmitteln gegen Fraßschädlinge, gegen Pilze und auch vor allem gegen Unkrautkräuter. Die haben natürlich alle Rückstände, die sich im Boden anreichern über die Zeit und somit das Bodenleben schwächen. Und das Bodenleben ist eigentlich das Schlüsselelement in diesem ganzen Prozess, weil der Mist oder auch das organische Material, also das Mulchschicht oder sowas, das muss ja in Humus umgewandelt werden, und das passiert nicht von selber, sondern das passiert durch Bodenleben. Also das sind größere Lebewesen, die das schon mal vorzerkleinern, also alle möglichen Asseln, Käfer, Würmer, Springschwänze, Amöben und so Zeugs. Und dann gibt es eben ganz kleine Bakterien, die das eben dann weiter zersetzen und sozusagen zerlegen wieder in die Ausgangsstoffe und somit das Ganze wieder pflanzenverfügbar wird.
Also so wie in unserem Darm eigentlich, wenn man eine gute Darmflora hat.
Im Endeffekt ja, vergleichbar. Genau, und in einem gesunden oder angereicherten Boden ist in einer Handvoll Erde, sagt man, mehr Bodenleben, also mehr einzelne Organismen, wie Menschen auf der Erde leben. Also das ist unglaublich viel. Man sieht es auch, also wenn man eine Probe von einem Boden macht, dann macht man die Spatenprobe, also man sticht einfach mit dem Spaten ein definiert großes Stück aus und kann dann zumindest die großen Lebewesen, also Würmer und so weiter, die man mit dem freien Auge sieht, zählen und bewerten. Und da ist beim biologisch bearbeiteten Boden oder einem Boden, wo auf den Humusaufbau geachtet wird, einfach kommt eine riesengroße Zahl an Lebewesen raus. Und beim industriell genutzten Boden, sage ich jetzt mal, sieht man praktisch nichts. Also da sind fast keine Würmer da und auch sonst nicht wirklich viel. Genau. Und das ist eben, wenn du den über Jahre zu maximalen Erträgen anhältst, den Boden,
ja,
in Form von nötigst eigentlich, in Form von Kunstdünger und Spritzmittel. Im Endeffekt, das ist ja wie Doping. Du hast einen super Effekt, aber es ist nicht nachhaltig und es ist auch nicht gesund. Also für den Boden ist das langfristig schädlich und baut sogar Humus ab. Also haben wir am Anfang schon gesagt, man kann Humus auch sehr, sehr schnell abbauen durch falsche Bearbeitung und durch Ausbeutung über falsche Ertragsvorstellungen. Mhm. Was auch noch ein Punkt ist dann eben die Bodenbearbeitung, also der Vorgang an und für sich. Also es gibt wendende Bodenbearbeitungen, wo man es eben mit dem Pflug umdreht. Das versucht man im biologischen Landbau und bei uns auf dem Gemüse vor allem zu vermeiden. Also das Gemüsefeld ist am Anfang natürlich, wo es noch Wiese war, ein-, zweimal gewendet worden mit dem Pflug.
Dass man überhaupt reinkommt.
Dass man überhaupt reinkommt, weil du musst ja die Grasnarbe nach unten bringen, damit sie die zersetzt, dass du eben lockeren Boden erzeugst.
Mhm.
Aber seitdem sind wir eben zu einer nicht wendenden Bodenbearbeitung übergegangen. Das heißt, der Boden wird nur noch gelockert und nicht mehr umgedreht. Das schont das Bodenleben auch, weil das ist also...
Das ist ja, der obere trocknet ja aus. Also wenn man dreht, dann sieht man schon...
Ja, das und vor allem lebt das Bodenleben in verschiedene Schichten. Und wenn du das einmal komplett auf den Kopf stellst, dann musst du das erst wieder sortieren und sterben auch Teile ab vom Bodenleben und deswegen ist eine nur lockernde Bearbeitung wesentlich besser. Und dann ist auch wichtig, dass der Boden eben immer bedeckt ist und mit Wurzelmasse einfach auch durchwurzelt wird. Also die Wurzeln der Pflanzen haben eben auch Ausscheidungen, die diese Humusbildung beeinflussen. Mhm. Und man versucht eben den Boden möglichst dauerhaft bedeckt zu halten mit Zwischenfrüchten. Das sieht man bei uns auch im Gemüsefelder, da wächst immer mal wieder Grünrocken oder Wicke oder sowas. Das sind praktisch alles Buchweizen manchmal. Das sind eben alles Zwischenfrüchte, die praktisch zwischen zwei Kulturen oder im Vorfeld einer Kultur angebaut werden, dass der Boden bedeckt ist. Und die werden dann, bevor man eben die Kultur pflanzt oder sät, gemulcht, also zerkleinert. Und dann wird der Boden gelockert und dann kommt eben die Kultur rein. Und das Ganze schützt den Boden dann auch vor Austrocknung und vor allem vor Verwehung vom Wind, also vor Erosion durch Wind und auch durch Wasser. Wir haben eine leichte Hangneigung und wenn der Boden wirklich immer unbedeckt ist, ist es gefährlich bei Starkregen, dass die oberste feine Bodenschicht abschwemmt und dann irgendwo im nächsten Graben landet. Und somit, wenn das bewurzelt ist und bewachsen ist, dann wird das festgehalten.
Ja, an so Skihängen, wo dann die Lawinen abgehen.
Ja, genau.
Hast du das?
Schon gleich, tatsächlich.
Genau. Ja, also das heißt, wir haben, wenn wir die konventionelle Kartoffel nehmen, dann ist das für die nächsten Jahre einfach super schlecht. Wir haben viel Ertrag, aber für die kommenden Jahre oder auch im Fall, dass kein Kunstdünger mehr vorhanden ist oder keine Spritzmittel, ist dieser Boden eigentlich unnütz. Wir können erstmal nicht das anbauen, was vorher ging, all die Jahre.
Das ist richtig, ja. Also natürlich wächst nicht gar nichts. Also die Natur findet immer einen Weg. Es passiert immer irgendwas. Aber der Boden, also ich habe schon das eine oder andere Mal von Berufskollegen gesehen, wie die Boden übernommen haben von Betrieben, die halt sehr, sehr lang, sehr, sehr intensiv gewirtschaftet haben und den dann auf einen Bio-Ackerbau umgestellt. Und es ist tatsächlich so, dass die ersten Jahre da fast gar kein Ertrag zu erwarten ist, weil der Boden einfach total am Ende ist und total ausgelaugt und ausgezehrt ist und eben überhaupt kein Bodenleben mehr da ist. Und der hängt ja sozusagen am Tropf, man kann das schon so sagen, wenn da praktisch von außen kein Kunstdünger mehr zugeführt wird, dann
ist auch nichts drin.
Ist nichts drin und er kann sich selber nicht gesund erhalten und ist dann einfach ertragslos. Und in solchen Fällen muss man eben sehr großes Augenmerk dann auf die Pflanzenauswahl legen, die man da ansät. Also man schaut dann eben mit Kleegras, mit Leguminosen, also mit Bohnen oder irgendwas in die Richtung, den Humusgehalt möglichst schnell zu heben und eben mit ganz viel Mist und Kompost und so weiter und einer schonenden Bodenbearbeitung den wieder,
und dann auch wieder
zu beleben. Den Boden,
die Bakterien auch wieder reinzubringen.
Ganz genau, ja.
Genau, wenn wir jetzt uns überlegen, okay, ich als Verbraucher kann jetzt vielleicht darauf ein bisschen Einfluss nehmen in irgendeiner Art und Weise. Was wäre denn dein Ratschlag? Was soll man als Verbraucher tun, wenn es einem am Herzen liegt, dass man vielleicht einen nachhaltigeren Bodenanbau hat oder eine Bodenbearbeitung? Vielleicht auch deutschlandweit irgendwann so weit ist, dass man sagt, man möchte nicht mehr abhängig sein. Von so vielen Dingen wollen wir nicht mehr abhängig sein, aber bei unserem Boden machen wir uns noch total abhängig. Was wäre dein Tipp?
Also mein Tipp und mein Rat ist tatsächlich beim Einkauf zu achten auf biologische Erzeugung, weil in den Bio-Richtlinien einfach festgelegt ist, dass man eine Fruchtfolge betreibt, also nicht jedes Jahr die gleiche Kultur anbaut. Kunstdünger ist in allen Bio-Verbänden verboten und es wird eben da sehr stark Wert gelegt auf eine schonende Bodenbearbeitung und auf eine humusmehrende Bearbeitung, also auf Mist, auf Kompost, auf Zwischenfrüchte, auf Mulchmaterial und so weiter. Also das schont einfach den Boden, baut Humus auf und zusätzlich eben auf Regionalität achten ist immer gut. Also einfach bei sich in der Nähe einkaufen, dass Dinge, die bei uns wachsen, auch von uns kommen und nicht irgendwie Kartoffeln aus Ägypten oder so eine Sachen, sondern eben hier aus der Region, dann stärkt man einfach die Landwirtschaft vor Ort und vor allem die richtige Form der Landwirtschaft, die eben auf den Boden achtet und auch die Tierhaltung entsprechend betreibt, um auch gesunden Mist zu erzeugen. Mist ist nämlich auch nicht gleich Mist, also aus sehr intensiven Haltungen, gerade im Geflügelbereich und so weiter, ist der Mist durch die hohen Antibiotika-Gaben, die im Futter sind, ist natürlich das dann auch im Mist drin. Und der Mist hat bei Weitem nicht den Wert wie einer aus einer biologischen Erzeugung, weil er eben Antibiotika heißt ja kein Leben. Also es ist einfach keine Bakterien und so weiter da drin, die den umsetzen oder die den Boden verfügbar machen. Und somit gärt der zwar so vor sich hin, aber wird nicht wirklich bodenverfügbar und bringt somit für die Düngung auch nicht wirklich was.
Zumindest nicht in dem Maße.
Zumindest nicht in dem Maße. Außerdem wird in einer intensiven Tierhaltung sehr oft Futtermittel aus Übersee und aus allen Teilen der Welt zugeführt und dann haben wir eben den Humusabbau in anderen Ländern auch noch zusätzlich. Also man macht den eigenen Boden kaputt und woanders auch noch Bodenzerstörung.
Ja, genau. Man bringt dann die Nährstoffe hierher und schafft sie aber nicht mehr zurück, hat so Lennart mal so schön gesagt.
Ganz genau.
Also das heißt, man hat hier einen Überschuss.
Genau.
Was man dann auch bei unseren Gewässern immer das Problem hörst überall.
Ja, das ist das Nitrat, also Stickstoff, das Abbauprodukt von Stickstoff ist das Nitrat. Das hat man bestimmt schon mal gehört, das immer mal wieder im Grundwasser ist. Und diese Probleme sind vor allem eben in Regionen mit sehr, sehr hoher Tierdichte und sehr, sehr hoher intensiver Landwirtschaft und Geflügelhaltung und so weiter. Also zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Du hast einfach wahnsinnig hohe Mengen an Tiere und an Futtermittel aus aller Welt.
Mhm.
Das ist ein gigantisches Nährstoffaufkommen, das zu uns eingeführt wird. Also im Endeffekt in Südamerika entziehst du den Nährstoff und bei uns hast du dann einen gigantischen Überschuss und dieser Überschuss kann vom Boden nicht aufgenommen werden und wird dann eben abgeschwemmt und ausgewaschen und landet dann irgendwann natürlich im Grundwasser und erhöht den Nitratgehalt, das langfristig natürlich fürs Trinkwasser sehr, sehr schlecht ist.
Also eigentlich ist dieser Kreislauf geöffnet und man müsste ihn schließen, indem man das alles wieder zurückbringt. Den Mist.
Genau, aber das macht natürlich keiner. Also kein Mensch fährt dann den Mist zurück auf Südamerika, ja, weil das kostet dann wahnsinnig viel Geld. Genau. Aber deswegen einfach beim Einkauf ist, also ich sage immer, der Einkaufszettel ist viel besser wie der Wahlzettel, weil den hat man
ständig.
Und damit jede Kaufentscheidung ist ja im Endeffekt ein Signal an die Produktion oder an die Landwirtschaft, was produziert wird. Und genau, wenn viel gekauft wird aus biologischer Erzeugung, wird auch viel hergestellt und mehr Betriebe stellen um auf biologische Erzeugung und somit verbessert das auch langfristig dann unseren Boden und somit unsere Lebensgrundlage.
Mhm. Aber dann in dem Hinblick dann auch, dass wir vielleicht den Boden auch in anderen Ländern erhalten wollen, dann vielleicht auch auf Soja verzichten oder auf, hätte ich jetzt so rausgenommen, oder eben auch auf zu viel Nahrungsmittel, finde ich.
Ja,
schwierig.
Genau, also natürlich muss man schauen, um Lebensmittelabfälle so gut wie möglich begrenzen, weil jedes Lebensmittel, das erzeugt worden ist, ja schon Bodenbearbeitung und CO2-Aufwand erzeugt hat. Und wenn es dann weggeworfen wird, ist das praktisch umsonst gewesen.
Ja.
Und genau, also grundsätzlich einfach möglichst viel aus der Region kaufen. Und da muss man auch sagen, diese veganen Diskussionen, also ich bin mir sicher, dass eine Weidemilch, eine Milch, die bei uns vor der Haustür auf der Weide erzeugt worden ist, eine wesentlich bessere Ökobilanz und CO2-Bilanz hat als eine Mandelmilch oder Sojamilch, die in Kalifornien oder in Südamerika gewachsen ist, weil die muss hertransportiert werden und so weiter.
Das, würdest du sagen, dass nur das Regionale das verspricht, was man für eine gute Bodenbearbeitung, Tierhaltung etc. braucht, oder kann ich auf EU-weit schauen?
Also das Bio-Siegel ist durchaus sehr gut kontrolliert und dem kann man schon vertrauen. Also es ist auch Bio aus anderen EU-Ländern oder auch aus anderen Teilen der Welt wird kontrolliert und ist mit Sicherheit wesentlich sicherer und besser als ein konventionelles Produkt. Es gibt ja einfach sehr, sehr viele Produkte, die hier nicht wachsen und die muss man einfach aus dem Ausland importieren. Da spricht auch nichts dagegen. Also eine Banane oder Kaffee, Kakao, Südfrüchte, Orangen und so weiter, das wächst einfach hier nicht. Und das ist ja absolut in Ordnung, das woanders zu beziehen. Aber ich würde eben empfehlen, Dinge, die hier auch angebaut werden können und die es eben hier vor der Haustür gibt, möglichst regional einzukaufen. Und also das beste Beispiel ist Lammfleisch. Das wird sehr, sehr oft aus Neuseeland importiert. Das ist praktisch um die ganze Welt geflogen und hier vor Ort die Schafhalter bringen Ware nicht weg und sitzen drauf. Und das muss einfach nicht sein, dass das so weit transportiert wird, wenn es hier vor der Haustür ist. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Rindfleisch. Das berühmte Steak aus Argentinien ist in meinen Augen nicht sinnvoll, weil das eben auch hier erzeugt werden kann. Oder dann so Sachen wie Kartoffeln, Zwiebeln und so weiter. muss nicht zwingend aus Ägypten kommen.
Ja, ist der Wahnsinn, oder? Ägypten, wenn man sich auch so vorstellt. Ja gut, der Nil vielleicht, da ist noch dieses Schwemmland ganz fragreich, aber Wahnsinn.
Ja, genau.
Gut, also vielen Dank für die Aufnahme, Stefan. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Ja, sehr gern. Ich sage vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Podcast.